Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier sind wir wieder beim guten alten Buddelfischfunk. Mein Name ist Sebastian Kempke. Bei mir im Studio ist wie üblich
Dirk M. Jürgens und wie unüblich
Matthias Kempke. Hallo.
Wir sind heute zu einer kleinen Diskussionsrunde zusammengekommen, um uns über eine für die Menschheitsgeschichte sehr wichtige Serie zu unterhalten, die ihr vielleicht noch aus eurer Kindheit kennt, die den Titel trägt Hallo Spencer. Wir fangen einfach mal die Runde ein bisschen an, indem wir ein wenig darüber reden, was genau Hallo Spencer für uns ausmacht und an was wir uns aus unserer Kindheit erinnern können. Dirk, mach doch mal den Anfang. Hallo Spencer, wann ist es dir zum ersten Mal begegnet und wie schätzt du die Serie heute aus heutiger Sicht ein?
Also einen genauen Zeitraum kann ich nicht sagen. Es war tatsächlich eher eine frühkindliche Bekanntschaft damit. Aber auch damals, zu der Zeit, als man doch noch relativ, wie soll ich sagen, meinungslos konsumierte, sagt es mir doch schon immer besonders zu, muss ich sagen. Es hat halt eine sehr nette, kleine, in sich geschlossene Kunstwelt mit sehr charmanten, archetypischen Figuren. Und nun ja, wir haben es für diese Sendung nochmal aktuell gesichtet. Ich kann auch sagen, dass hält auch dem Erwachsenenverstand durchaus stand.
Ja, Matthias, wie sieht's bei dir aus? Wir haben Hallo Spencer ja auch zusammen gesehen. Woran erinnerst du dich und wie findest du es aus heutiger Sicht?
Ja, ich habe Hallo Spencer vor 3 oder 4 Jahren wieder angefangen zu schauen und wie Dirk sagt, also auch aus unserer Sicht heutzutage sehr, sehr gut geschriebene Folgen, aber auch nicht nur einfühlsam, wenn es zum Beispiel darum geht, dass das Poldi, der Jungdrache, nicht schlafen kann und sich dann mit Nepomuk zusammentut, damit die beiden sozusagen gemeinsam gegen die Schlaflosigkeit vorgehen, also sehr empathisch. Aber nicht nur das, sondern auch politisch teilweise höchst brisant. Hier werden Fragen gestellt, die man sich heutzutage in unserer Demokratie oft nicht zu Fragen stellen traut. Wie zum Beispiel, ob in diesem kommunistischen Runddorf, in dem Geldzahlungen eigentlich nicht an der Tagesordnung sind, ob sozusagen die testweise Einführung eines Zahlungsmittels zu positiven oder negativen Ergebnissen führt. Und natürlich tut es das in erster Linie zu negativen Ergebnissen führen. Also sehr gut, sehr gut.
Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall deutlich daran, wie ich das allererste Mal Hallo Spencer gesehen habe. Und eigentlich war ich als kleines Kind nur überrascht, dass an diesem Abend auf dem 3. Programm, auf dem NDR, nicht die Sesamstraße lief und meine Mutter mir erstmal erklären musste, dass es was anderes ist und ich auch nicht genau verstanden habe, wie das Ding nun heißt und deswegen erst dachte, das heißt Hallo Gespenster. War natürlich direkt Feuer und Flamme, stellte dann aber fest, das hat gar nichts mit Gespenstern zu tun. War aber auch bald als devoter Fan bei jeder Ausstrahlung vom Fernseher zu finden. Und ich glaube, das, was mich am meisten fasziniert hat, war natürlich, wie ihr auch sagt, diese in sich geschlossene Welt und die Charaktere, die ja alle wirklich sehr unterschiedlich sind und ganz unterschiedliche Eigenschaften verkörpern. Aber es war dann auch immer das Besondere. Man konnte immer auf die Folgen warten, wo alles dann so chaotisch war, dass nur noch Galactica helfen konnte. Oder zum Beispiel die wenigen Folgen, in denen dann der böse Nero auftaucht.
Nero, die schwarze Bestie.
Der Unhold, ganz genau. Genau. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle, Dirk, erzähl doch mal, was ist denn Hallo Spencer überhaupt? Was muss sich jemand darunter vorstellen, der das noch nie gesehen hat? Was ist eine durchschnittliche Folge? Wer kommt drin vor?
Ja, also erstmal natürlich mein Beileid an denjenigen, der seine Kindheit offenbar verschwendet hat. Es spielt eben in dem von Sebastian schon angemerkten Runddorf, welches ein kleines rundes Dorf mit sehr, sehr, sehr wenigen Bewohnern ist. Poldi ist ein Drache, Nepomuk ist ein seltsames, haariges Ding, Kasi vermutlich wohl ein Eichhörnchen, während die Zwillinge Mona und Lisa wohl menschliche Figuren sein sollen. Also die grundlegende Mythologie ist sehr vage gehalten. Und diese erleben halt viele kleine Konflikte tatsächlich. Es sind meistens schon Geschichten, in denen echte kleine Konflikte auftauchen. Und das ja im Kinderfernsehen auch nicht immer die Norm ist. Viele Kindergeschichtenautoren halten es ja für eine interessante Erzählung, sowieso lernt, wo die Milch herkommt. Nein, nicht bei Hallo Spencer. Da gibt es unterschiedliche Sichten und Probleme und die müssen abgestimmt und verhandelt werden. Und das klingt jetzt nach Alt-68er Laberbude. Das ist es aber nicht. Es wird als sehr schön und anschaulich gemacht.
Aber und das Interessante ist, ich glaube, es könnte es sein. Also es könnte tatsächlich aus dieser Alt-68er Weltanschauung kommen, aber es ist diese Saat der Diskussion und mentalen Projektion von gesellschaftlichen Problemen fällt sozusagen in das Beet dieses Runddorfs, und das ist zum Glück nicht irgendwie idealisiert, sondern das lauter verschrobene Charaktere, die eigene kleine Kosmen bewohnen, die dann aber zusammengeführt werden in eine kleine kohärente Welt. Und die ist nicht perfekt und die ist auch nicht idealisiert. Die Leute stoßen aneinander, die Leute tragen kleine Konflikte aus, aber dann wird der große Story-Konflikt dann immer irgendwie innerhalb dieser Gemeinschaft gelöst. Das kommt dann meistens auch schon zu irgendeinem Extrem, und dann sieht man nur, wenn wir uns nicht gegenseitig umbringen wollen, dann und nächste Woche wollen wir normal weitermachen, dann müssen wir versuchen, das irgendwie wieder rückgängig zu machen.
Also das Zeitlose vielleicht daran, dass man diesen Figuren dabei zuschaut, wie sie ihre eigene Lebenspraxis und ihre eigene Lebenswirklichkeit haben, in diesem Runddorf sozusagen selber so eine Parzelle besitzen, und da hat man halt den Wald oder eben den Fluss mit dem Hausboot. Es herrscht eine gewisse Toleranz gegenüber den Mitbürgern vor, aber man merkt auch, die sind alle in ihrem Element drin, und für keinen von denen wäre es vorstellbar, das zu machen, was der jeweils andere macht.
Das stimmt.
Und das ist schön, weil die nicht wie im Schlumpfdorf oder so, die sehen alle gleich aus und haben unterschiedliche Jobs oder sowas, sondern sie haben wirklich eine eigene Vorstellung von dem, wer sie sind, was sie brauchen zum Leben, und merken aber auch, dass es sozusagen in der Gemeinschaft eben wichtig ist, mal über den Tellerrand zu gucken und halt eben tolerant gegenüber den anderen zu sein. Aber wenn es mal hoch hergeht, dann heißt es natürlich auch schnell so, ihr neu am Hausboot oder ihr neu am Eisenbahnwagen, ne?
Das stimmt.
Dass du dir da immer so zusammenreimst und so, ne? Du weißt ja gar nicht, wie das hier ist, wenn man auf dem Baum wohnt oder so.
Das ist wahr, die Unterschiede werden nicht geleugnet, nicht kleingeredet, die Individualität wird anerkannt als etwas, was die Menschen natürlich immer voneinander trennt und trennen wird und trennen muss.
Richtig. Ja, um jetzt nochmal zu den Wurzeln von Hallo Spencer zurückzukehren, 1979 ist die allererste Folge ausgestrahlt worden, ursprünglich auf den dritten Programm, dann bis in die frühen 80er hinweg eben nur die Storys im Runddorf, erst einige Jahre später, 1985, als man dann neben anderen Experimenten das erste Mal versuchte, neue Charaktere hinzuzufügen, was zum Beispiel die von mir nie wirklich anerkannte Folgenreihe mit Max und Molly und dem Bananenmobil war. Hinzu kommt dann Anfang der 90er Jahre der Umzug in die Hallerstraße. Erstaunlicherweise auch die Einführung von Charakteren, die das erste Mal Nachnamen irgendwie wichtig machten. Die waren so charakterlos.
Na, sie hatten teilweise doch schon zu viel Charakter, oder? Diese Puppengesichter waren da dann dazu gemacht, einem Angst zu machen, weil Augen nicht mehr zu erkennen waren und die so verzerrte Gesichtszüge.
Ja, sie wirkten halt wie Karikaturen von Menschen. Sie wirkten nicht mehr wie Handpuppen, sondern sie wirkten halt wie karikierte Menschen mit Pausbäckchen und zusammengekniffenen Augen und so weiter und so fort. Und sie brauchten Nachnamen. Und da merkt man einen ziemlichen deutlichen Bruch im Konzept. Wir beziehen uns also auf die ursprünglichen Folgen aus dem Runddorf.
Wobei ich anmerken muss, dass auch nach dieser Zeit, nach 1990, viele Runddorf-Folgen produziert worden sind. Und ich mich erinnern kann, einige gesehen zu haben, die tatsächlich, glaube ich, noch gut waren. Also wer auch immer sich auf die Suche begibt, sollte nicht das als ultimativen Bruch sehen, aber man muss sich dann in ein gefährliches Gebiet wagen. Ähnlich wie bei der Sesamstraße, wo der Studiobrand dazu geführt hatte, dass nicht nur die klassischen 80er-Jahres-Sets inklusive Samson, Tiffy, Herrn Bödefeld und Lieselotte Pulver verbrannt sind, sondern scheinbar diese Erschütterung in der Macht sogar dazu geführt hat, dass Spencer das Runddorf verlassen hat, um Blossom zu daten.
Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass wohl das Autorenteam sich auch nicht grundlegend verändert hat in den 20 Jahren Hallo Spencer, bis zu dem Zeitpunkt, als die Serie halt wie gar nicht mehr weiter produziert worden ist. Von daher ist es sicher möglich, dass da auch viele gute Sachen mit drin sind. Wir reden jetzt aber heute eben über das Kernkonzept der Serie und über die ersten Staffeln und über die grundlegende Spencer-Zeit. In unserer Diskussionsrunde wollen wir heute einige Hypothesen vortragen und diskutieren, die sich konkret mit Spencer und dem Leben im Runddorf auseinandersetzen. Den Anfang wird dabei unser Kollege Dirk machen, der schon seit Jahren eine ganz besondere Theorie formuliert hat, die immer wieder auf Gegenliebe stößt. Dirk, lass uns doch mal teilhaben an deinen Ideen zur Mythologie des Runddorfes.
Ja, also um gleich zum Punkt zu kommen, das Herz meiner Theorie, die übrigens Fakt ist, ist Kasi ist Jesus. Das Runddorf, darum die runde Form, ist halt eine miniaturisierte Darstellung der Welt, des Erdenrundes allgemein. Darum die Verschiedenheit der Wesen, die das scheinbare Unzusammenpassen, sowohl von der Geografie als auch von den Leuten. Es soll eben alles auf dem kleinen Raum dargestellt sein, auf dem Welttheater, wo dann eine im Endeffekt tatsächlich biblische Handlung vorgeführt wird. Nun werdet ihr fragen, warum ist Kasi gerade Jesus? Abgesehen davon, dass er definitiv die positivste Figur der Serie ist. Da sind wir uns doch einig?
Nein. Absolut.
Gut.
Moment kurz. Ich glaube, ich habe dein Nein gehört.
Ja, das kam von dem, den wir zu ignorieren pflegen.
Ich habe 5 Folgen lang die Klappe gehalten, ja.
Okay, wer ist denn die positivste Figur, wenn nicht Kasi? Nur kurz den Namen nennen.
Das ist eine politische, eine politisch falsch, also eine Frage, deren Antwort nur falsch sein kann. Ich weigere mich zu antworten, aber Kasis Charakter ändert sich eindeutig, denn der Original-Puppenspieler hat dann irgendwann ist gestorben und Kasis Charakter ändert sich vollständig ab Folge 50 oder so. Allein schon da, an diesem Punkt, bricht Dirks Kartenhaus zusammen. Und ich glaube, daran ist Dirk schon gewöhnt. Das passiert regelmäßig.
Ich würde mal sagen, wir lassen ihn das Kartenhaus erstmal wieder aufbauen, bevor wir überhaupt anfangen, es zum Einsturz zu bringen. Also ja. Kasi ist der positivste Charakter im Runddorf.
Genau. Denn die von Matthias angespielte Folge, in der er eine Prostituierte stranguliert, sehe ich als nicht kanonisch an.
Das war auch in der Hallerstraße, ne?
Ja, genau. Der Hallerstraße in Whitechapel. Jedenfalls, dazu betrachte man, dass die ja jeweils auf den Charakter eingestellten Wohnungen der Figuren. Kasi wohnt ja oben in einem Baum, zu dem er mit einem Aufzug auf wird. Das hat natürlich sowohl die Kreuzigung symbolisch, der Baum, das Kreuz, als auch durch die Himmelfahrt symbolisch. Darum, obwohl es ja nur 2 Stationen gibt, den Eingangstür und seinen Balkon oben, gibt es diese 3 Lichter, die den Aufstieg des Lifts über diese kurze Zeit genau anzeigen. Was eben die Himmelfahrtssymbolik unterstreichen soll.
Dreifaltigkeit.
Ja, genau, dazu komme ich auch noch. Denn gucken wir, was sonst so die Leitfiguren der Welt sind. Einmal Spencer natürlich, der von seinem Studio aus sehr relativ das Ganze organisiert, dessen Fingerschnippen den Schnitt der Sendung bestimmt und darum, sagen wir so, ohne dessen Genehmigung, wohin er schnippt, gewissermaßen die Welt ja nicht vorangehen kann. Und Galactica, die schwebend über allem nur kommt, wer notfalls. Mit den 3 haben wir natürlich die heilige Dreifaltigkeit. Den Vater, Spencer, den Sohn, Kasi und den Heiligen Geist, Galactica.
Heiliger Bimbam.
Oh ja, das war schwerer Stoff. Als ich das erste Mal festgestellt habe, musste ich auch schlucken. Betrachten wir Kasis besten Freund, Nepomuk. Wie Matthias ja schon sagt, durchaus eine der dunkleren Figuren des Ganzen. Und warum? Nepomuk ist natürlich der heilige Petrus. Das war... Ja, Jesus, Henchman gewissermaßen, war ja auch ein eher lauter, wütender, brutaler und nicht so ganz ins Kollektiv der Jünger passender Charakter. War Fischer, wie Nepomuk zu angeln pflegt. Und während Nepomuk in einem Schloss, also aus Stein, also dem festesten, größten Gebäude wohnt, ist doch Petrus auch der Stein, auf dem Jesus seine Kirche bauen will.
Ja, das ist Spencer. Bei Spencer kommt natürlich vielleicht auch noch dieses Allsehende hinzu, wenn man dieses Visaphon hat. Ne?
Oh ja. Der kann den Leuten wieso? Quasi, Visophon.
Oh ja, Entschuldigung. Das Visophon kann den Leuten ja auch quasi dann einfach über die Schulter gucken. Der ist ja einfach immer dabei. Das macht schon irgendwo Sinn. Matthias, was meinst du dazu? Wie kann man diese Theorie entkräften oder bestärken?
Als ich diese Theorie gestern das erste Mal durchlitten habe, ist mir natürlich sofort aufgefallen, dass Dirks unausgegorene Theorie tatsächlich 2 bis 3 Körnchen lichter Wahrheit enthält. Und das geht schon in dem Moment auch. Jesus-Analogien funktionieren natürlich nicht mit Eichhörnchen, die auf Bäumen wohnen.
Also, wo Jesus ja aber doch von vielen der westlichen Christen immer gerne als dunkelblonder, weißer gesehen wird und es ja eigentlich wahrscheinlich kulturell überhaupt nicht haltbar ist, ist es, glaube ich, wahrscheinlich nicht sehr viel weiter an den Haaren herbeigezogen, aus Jesus einfach ein Eichhörnchen zu machen.
Das ist, glaube ich, auf gewisse Art rassistisch, was du da gerade gesagt hast.
Das ist überhaupt nicht rassistisch, nein.
Du hast gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus ein Eichhörnchen ist, ist genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass er schwarz ist.
Nein, die Darstellung als Eichhörnchen ist ebenso unrichtig wie die als Weißer.
Richtig, genau.
Was?
Nein, Jesus ist doch eigentlich, kommt natürlich ursprünglich eben aus dem gelobten Land so und wir wissen, da sind die Leute normalerweise wahrscheinlich etwas dunkelhäutiger und haben schwarze Haare. So, da gibt es natürlich auch andere Leute, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt recht groß, gerade zu jener Zeit vor 2000 Jahren. So, auf der anderen Seite sehen wir Jesus in allen westlichen Darstellungen immer als blond oder dunkelblond und weiß. Also ist die Darstellung, wie wir ihn allgemeinen sehen, auch eine Fiktion, die sich halt kulturell eingebürgert hat, so wäre es natürlich in einer Welt, in der man Jesus eben im übertragenen Sinne darstellen möchte, eine Analogie dazu bilden, genauso als Eichhörnchen darstellen.
Zumal er wurde auch früher als fliegender Fisch dargestellt, wie wir uns erinnern.
Ich möchte da in gewisser Hinsicht zustimmen, denn Jesus ist natürlich auch ein asexuelles Wesen und in diesem Fall wäre er dann dargestellt als schwanzloses Eichhörnchen. Aber sollten wir uns jetzt jenseits dieser doch sehr monotheistischen Sichtweise, die hier an den Tag liegt, vielleicht jetzt mal auch auf die anderen Punkte in diesem Kreis konzentrieren. Und da fällt dann ganz schnell auf, dass das Ganze möglicherweise einen wissenschaftlicheren Aspekt beinhaltet und repräsentiert, nämlich die Evolutionstheorie. Gehen wir zum Alpha und Omega, gehen wir
die
an den
Übrigens, wenn ich das mal kurz einwerfen darf, vor 3 Wochen tatsächlich von der katholischen Kirche bestätigt worden ist. Das heißt, ihr sitzt quasi diskussionstechnisch gerade auf der gleichen Bank. Ne? Also das ist jetzt kein Streitfall, den wir haben.
Was haben wir bestätigt?
Die Evolution.
Ach so.
Die Evolution und den Urknall.
Na gut, okay, ja, dann können wir ja nachher dann uns die Hände schütteln in Eintracht. Jetzt werden wir erstmal eine Theorie hören, die tatsächlich Hand und Fuß hat, nämlich beginnen wir bei Spencer und in seinem Studio, dem Anfang und dem Ende jeder Episode und in gewisser Hinsicht auch der Anfang und das Ende des Kreises. Nun, wenn wir uns also chronologisch bewegen, da gibt es zuerst einen Punkt. Wir verlassen also das Spencer-Studio nach links und kommen in den Probenraum und die Werkstatt der Queech Boys. Das Spencer-Studio als technischer Höhepunkt der Schaffenskraft, als allsehendes Auge des Runddorfes. Jeder Ort kann eingesehen werden und angesteuert werden durch ein Schnipsen, wie Sebastian es schon erwähnte.
Ja, das hat Dirk erwähnt.
Ganz genau.
Also ich bin der Sebastian.
Ja, das Merkwürdige ist, dass ich mich weigere, eure Namen auswendig zu nennen, der ja meistens ja in vielen Positionen meistens sehr übereinstimmt. Wie sieht's dann mit den Queech Boys aus? Wie lassen sich die interpretieren, wenn wir technischen Höhepunkt in Spencer vorfinden? Was sind die Queech Boys?
Also die Queech Boys sind für mich persönlich sie haben natürlich eine musische Veranlagung auf der einen Seite und sie sind eben Handwerker, Mechaniker auf der anderen Seite.
Also ich muss sagen, ich sehe diese mehr so als den griechischen Chor, der das Ganze kommentiert und damit auch die Künstlichkeit betont. Weil die Lieder, die sie singen, sind ja stets auf die Handlung abgestimmt. Von Anfang an ist aber klar, also sie bereiten, dass sie auftreten werden. Es gehen ja viele Folgen halt los, dass sie fragen, wie lang noch Zeit bis zu ihrem Auftritt ist. Zu dem Zeitpunkt gibt es aber noch den zentralen Konflikt manchmal noch gar nicht, über den sie dann singen werden. Es gibt also keine Zeit, in der sie ihre Lieder schreiben könnten. Sie sind damit also auf eine Metaebene gehoben. Griechischer Chor.
Das macht Sinn, ja.
Das sehe ich ganz genauso. Das ist eine sehr gute Idee, die du hier mit reinbringst. Aber ich glaube, wenn wir uns diesen zyklischen Vorgang der Reise durch das Runddorf wieder hinzuwenden und dann uns weiterbegeben, von den Queech Boys zu Lexi, dann wird uns vielleicht noch so ein bisschen klar, wenn wir versuchen sollen, eine Struktur zu erkennen, eine Bewegung, eine Form, eine absichtliche Form, dann geht das bei Lexi weiter und dieser Kontrast zwischen Lexi und Spencer. Lexis Pilz, Dirk, was ist Lexis Pilz, wie sieht das da aus?
Das ist auch ein großer Teil meiner Theorie, zu dem ich aushören müsste, darum das kleine, der Pilz besteht aus Büchern, Computern und Ähnlichem, ist also ein Ort der Wissenschaft.
Ein Ort der Wissenschaft. Jetzt haben wir also einen Kontrast und dann, wenn wir das Spencer-Studio als technischen Höhepunkt sehen, das heißt eine Reise möglicherweise damals in die Zukunft, eine Gegenwart für uns, ist dieser technische Höhepunkt, aber es handelt sich um einen sehr postmodernen Ort, denn Spencers Studio ist kein Ort, in dem produziert wird, sondern moderiert, in dem Dinge wiedergegeben werden, die nicht nur andernorts stattfinden, sondern auch die in Büchern, in Videos, Aufzeichnungen und so weiter hinterlegt sind. Das bedeutet, es ist ein Ort der Postmoderne. Gehen wir jetzt also zu Lexi, haben wir eine Art, sagen wir nicht Abfall, aber die Kurve der Zeitgeschichte fällt sozusagen ab und wir kommen in eine Zeit der, du hast jetzt gesagt, es gibt dort auch Computer.
Zeitweise zumindest.
Zeitweise, ganz genau. Ich denke tatsächlich kanonisch und wichtig sind in erster Linie die Bücher. Das heißt, es handelt sich hier um einen Ort des Lesens, eine Bibliothek, einen Ort des Wissens, der Wissenschaft. Das bedeutet nicht nur der kultivierten Rezeption, sondern tatsächlich der Forschung.
Lexi schreibt ja auch. Ne?
Genau,
fasst aber, ja auch und notiert handschriftlich und mit Schreibmaschine.
In welchem Jahrzehnt oder Jahrhundert würdest du das verorten, wenn Spencer doch möglicherweise das Jahr 2000 repräsentiert?
Ich denke, das wäre alles so um den Dreh, weiß ich nicht, zwischen 1850 und Ende des 20. Jahrhunderts.
Das ist sehr spannend, was du da sagst. Das ist sehr spannend. Und nun, wenn wir uns als Wanderer durch das Runddorf weiter zu Nepomuks Schloss begeben, was erwartet uns da?
Mittelalter natürlich.
Das
Schloss andeutet. Mhm. Eigentlich gerade auf der eher eine Burg ist. Es ist ja doch düster, grob und kernig und nicht auf ein Pracht, ein Schloss ist ausgelegt.
Genau, also sie repräsentiert auch ein wenig Verfall, würde ich sagen.
Ja.
Jetzt begeben wir uns also dann, welche Zeit, das Mittelalter, würdet ihr sagen? Das heißt so, sagen wir mal 1300, 1400 vielleicht. Wenn wir uns jetzt noch weiter dann in diesem Kreislauf bewegen, dann kommen wir natürlich zu Dirks Lieblingskandidaten für den Erlöser, nämlich dem guten Kasimir. Und was für ein Muster ergibt sich hier an diesem Punkt? Das heißt, wir haben das Mittelalter und jetzt zurück auf den Bäumen.
Ja, das ist die von dir angesprochene Evolution. Ne?
Ja, das Spannende ist,
schauen wir den nächsten Schnitt betrachten.
Aber bevor wir das tun, schauen wir uns auch die Evolution der Bewohner an. Wir haben den bekleideten Spencer, wir haben Lexi, den Wurm, und jetzt werden die Charaktere haariger und
das
kleiner.
Ist wahr.
Auch ja, hier okay. Der Gedanke der Evolution. Und weiter abgeschlossen natürlich dann mit dem Vulkantal, dem Drachental, mit Poldi.
Im reptilen Hirn gewissermaßen.
Ganz genau. Und hier haben wir tatsächlich eine Kraterlandschaft, also den Beginn des Lebens, eine unwirtliche Landschaft, in dem eine brutale Realität, in der nur brutale Charaktere überleben, wie Poldi, der Jungdrache. Aber wo kommen wir denn danach hin?
Dann kommen wir zum Hausboot, ne? An den Fluss, wo die Zwillis leben, ne? Mona und Lisa.
Und hier, glaube ich, ist tatsächlich dann ein setzt der Kreislauf ein. Der Kreislauf des Lebens. Wir sind sozusagen an den Ursprung zurückgekommen. Den unwirtlichen Planeten, ganz genau. Und jetzt kommen wir zum Wasser. Und was könnte natürlich mehr verdeutlichen, den Ursprung des Lebens, die Zellteilung, als das Hausboot, die Arche Noah, die Zwillinge, die Zellteilung. Und der nächste Punkt ist dann der Eisenbahnwagen, in dem Elvis und Lulu wohnen. Der Eisenbahnwagen natürlich als Werkzeug, das aber noch nicht eingesetzt wird. Der Eisenbahnwagen steht, aber als zumindest ursprünglich einziges Pärchen im Dorf, Elvis und Lulu als Adam und Eva, die sich die Welt untertan machen. Nun gut, ja, dann sollten wir trotzdem zum nächsten Punkt kommen, nämlich, dass sich unser Kreislauf also abschließt mit dem Besuch bei den Quietschboys. Das bedeutet, nach dem Wohnwagen von Elvis und Lulu, dem Eisenbahnwagen, kommen wir zurück zu den Quietschboys, die Musik produzieren. Das heißt, sie produzieren Kultur, Sie erschaffen etwas, das später rezipiert werden kann, nämlich von uns in der Postmoderne im 20. Jahrhundert die Reproduzierbarkeit der Kunst. Sie muss jedoch zuerst produziert werden. Das bedeutet, dass meiner Ansicht nach die Queech Boys einen guten Übergang bilden zwischen Adam und Eva und dem Spencer-Studio. Und genauso ist das Runddorf also abgeschlossen.
Das habe ich jetzt ganz nicht so ganz verstanden.
Dirk, erklär's ihm.
Ich erkläre doch nicht fremden Leute deine Theorie, ehe sie nicht die Überlegenheit der meinigen anerkennen.
Das heißt, Adam und Eva produzieren noch keine Kunst, sondern die produzieren Kinder. So. Und das sind natürlich die Queech Boys, die Jungs.
Ach was.
Und die produzieren natürlich weiter Kinder, aber in erster Linie produzieren sie auch uns von den Tieren unterscheidet, nämlich Kunst und Selbstreflexion.
Aber Matthias, aber die Queech Boys, das sind doch alles Jungs.
Selbst wenn man nun in einer evolutionären Sackgasse enden würde mit drei Jungs, die es nicht schaffen würden, eine neue Generation zu gebären, so bringen sie etwas anderes Neues in die Welt, nämlich die Kunst, die Selbstreflexion und wie Spencer, Kasi, Dirks schon sagte, jede Episode beginnt und endet mit einer Portion Queech Boys, mit Reflexion, mit einem Lied.
Gerade das angesprochene Problem, dass sich die Queech Boys nicht fortpflanzen können, obwohl einer von ihnen, wie ich glaube, von einer Frau gesprochen wird, ich bin mir nicht ganz sicher.
Das deutet ich glaube, halt das stimmt. Das ist wahr.
Das deutet gewissermaßen doch gerade an die Ewigkeit und Überzeitlichkeit des Ganzen. Es muss sich ja niemand fortpflanzen, weil es ist ja doch eben ein ewiges, großes, außerzeitliches Ganzes. Darum eben, der Eisenbahnwagen steht auf der Stelle, das Hausboot ist angebunden, es ist keine Mobilität, es bewegt sich nichts voran.
Sehr richtig.
Die Wissenschaft, die von Lexi verkörpert wird, erinnern wir uns, wo er wohnt. Er wohnt in einem Pilz. Er hat all das Wissen, während wir bei Karlsi umstritten waren, sind wir uns so einig, dass er vermutlich die zumindest intellektuellste Figur der Serie ist. Und das gesamte Wissen, was hat, ist aber in einen Pilz gegangen. Es ist also die Kleinheit des Ganzen, die eher Unbedeutendheit des Ganzen ist angehört. Es ist Augenzwinker, es ist freundlich, es ist nicht verächtlich, er ist ja eine würdige Figur durchaus. Aber es zeigt eben, guckt mal, all deine Weisheit ist in diesem kleinen Pilz zusammengefasst, der nur ein Teil eines ganzen Runddorfs ist, wo das Mittelalter, die Steinzeit und die Technik und die Kunst und alle vertreten sind. Zuletzt möchte ich anmerken, womit beginnt jede Folge? Wer macht den Vorspann? Zwei Knetmännchen. Die sollen natürlich den Menschen, der aus Lehm gemacht ist, darstellen. Und sie öffnen halt lauter Wände. Auch da können wir jetzt denken, dass sie eben die Türen zu unserem Bewusstsein schaffen wollen. Und durch diese Öffnung rufen sie immer wieder, Hallo Spencer. Es ist also die Suche des Menschen nach seinem Gott, die dieser Vorspann darstellt.
Ja, gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, noch einen letzten Punkt offen. Wir haben das Runddorf einmal durchquert. Wir sind einmal im Kreis gelaufen, vom Anfang bis zum Ende und wieder am Anfang angekommen. Und trotz allem wissen wir gar nicht so genau, was sich eigentlich in der Mitte dieses Runddorfes befindet. Matthias, sag uns doch dazu nochmal deine Gedanken.
Ich denke, dass die Mitte des Runddorfes, die auf Karten meistens als leere Wiese dargestellt wird, tatsächlich auf der einen Seite einen geheimen Raum, ein Meer, ein von der Fantasie des Zuschauers zu füllenden Ort darstellt. Eine Leerstelle, die der Zuschauer mit seiner eigenen Fantasie füllen kann. Mhm. Und andererseits natürlich Platz lässt in technischer Hinsicht für die Kamera und für den Zuschauer. Und damit der Zuschauer sozusagen selbst verortlicht wird und ein Zentrum bildet, eine zentrale Achse, aber nicht, dass sich alles um ihn dreht, wie es tatsächlich ist, sondern dass er integriert ist. Und ich glaube, das ist das, was auch die Faszination der Serie ausmacht.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Klar. Es kann auf jeden Fall in dieser Terra Incognita nicht das klassische Prinzip hier seien Drachen angewendet werden, denn die gibt es ja schon. Die sind ja gar nicht so schlimm.
Genau.
Ganz genau. Und weitere Terra Incognita befindet sich natürlich nicht nur im Zentrum des Runddorfes, sondern auch in jenen Bereichen, die über das Runddorf hinausgehen. Später als Stadt, als verschiedene Orte dargestellt in der Serie. Und jeder dieser Orte nimmt dem Runddorf ein wenig von der Faszination, möchte ich behaupten. Ja. Denn zu spekulieren, was hinter diesem Runddorf liegt, das doch schon alles repräsentiert, das ist tatsächlich Aufgabe des Zuschauers und nicht Aufgabe des Serie.
Vollste Zustimmung. Ja, also ich denke, unabhängig von allen Deutungen sind wir da wohl auf einen recht gemeinsamen Nenner gekommen.
Richtig. Und ich denke, das war eine sehr interessante Diskussionsrunde. Vielen Dank, Matthias, dass du heute dabei warst.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich kann euch bald zur Strecke bringen und freue mich vielleicht, irgendwo wieder dabei zu sein.
Das sehen wir mal.
Mein Name ist Sebastian Kempke, das war der Bundelfischfunk in Folge 6. Wir haben über Hallo Spencer gesprochen. Bei mir im Studio waren Matthias Kempke und
Birgit Jürgens.
Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ich verweigere die Teilnahme.
Tschüss.
Ist jetzt Zini, oder?
Ja.